dritten Buch, in den letzten Versen, findet sich folgender Satz. Ich, Jesus, ich bin der helle Morgenstern. Ich habe über diese Predigt ein Thema sozusagen gesetzt, Orientierung in unsicheren Zeiten mit Hoffnung und Widerstandskräften. Ein bisschen gewaltig das Thema, ne? Also wird auch nicht zu ausführlich und detailliert, aber ein paar Gedanken dazu. Und ich würde gerne anfangen bei etwas, vielleicht klappt es, ein Bild, was ich euch gerne zeigen möchte. Genau. Könnt ihr es erkennen von da, wo ihr seid? Super, es hat also geklappt. Also, ihr wisst wahrscheinlich, wie man dieses Phänomen nennt. Genau. Was ist die optische Täuschung daran? Genau, die Zeilen sind parallel. Sie wirken aber schräg. Genau, das ist eine optische Täuschung. Wir wissen das, funktioniert trotzdem. Vielleicht das nächste Bild nochmal, vielleicht klappt das auch. Wenn man genau auf den schwarzen Punkt schaut, gibt es einen Effekt bei jemand? Gibt es Leute, bei denen sich der bewegt? Ganz genau. In Wirklichkeit bewegt er sich nicht. Aber in meinen Augen beginnt dann Nebel hin und her zu flattern. So, ne? Also da ist eine Bewegung, obwohl es nicht sich tatsächlich faktisch nichts bewegt. Interessant. Forscher haben wohl herausgefunden, bei unserer Meinungsbildung, also bei unseren Sichtweisen und Standpunkten, verhält es sich ganz ähnlich in unseren Gedanken, da spielen viele Illusionen mit, bei denen es sich wie bei optischen Täuschungen verhält. Selbst wenn wir das Phänomen gedanklich erfassen, verschwinden sie nicht. Ich habe da einen interessanten Artikel, 30 Seiten glaube ich waren das, in der Neuen Züricher Zeitung entdeckt kürzlich von einem Reto Schneider und habe mit faszinierendem Interesse diesen Artikel gelesen. Und zwar war die Überschrift, wie Wissenschaft unsere Ansichten erforscht. Und überschrieben ist er, warum wir glauben, was wir glauben wollen. Und sie stellten durch viele Untersuchungen fest, dass Menschen aufmerksam feststellen, dass viele ihrer Mitmenschen offensichtlich einem Irrtum aufsitzen. Und es gute Fakten gibt, die gegen deren Meinung sprechen. Aber sie kommen nie darauf, dass das Gleiche auch für sie selber gilt. Wir erklären uns falsche Meinungen häufig, ja zum Beispiel mit Unwissenheit. Und sie haben zum Beispiel eine Untersuchung gemacht, Psychologen haben das gemacht, Footballspiel, das ist so ähnlich wie gleich demnächst bei der WM. Also natürlich sind alle Zuschauer ganz unparteiisch. Das wissen wir, alle sehen das Gleiche. Natürlich nicht. Also die haben ein Footballspiel zwischen zwei Universitätsmannschaften genommen, da gab es also Knochenbrüche und kaputte Nasen und sowas, lief nicht gut. Und dann haben sie die exakten Bilder von dem Spiel Studenten von beiden Universitäten vorgelegt und haben um eine Einschätzung dieses Spiels gebeten. Und die Ansichten, was sie da sahen, waren diametral gegensätzlich. Da haben sie gesagt, komisch, sie sehen die gleichen Bilder, das überrascht uns jetzt nicht sonderlich. Ne? Deswegen braucht sie auch einen Schiedsrichter. Und man nimmt nicht die Fans von einer Mannschaft als Schiedsrichter. Das klappt nicht so gut. Das, was für uns nicht so überraschend ist, das hat aber eine tiefere Wahrheit, nämlich jeder glaubt, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Das glaubt übrigens jede Kultur auch. Im Osten übrigens ganz genauso wie im Westen. Das lerne ich als Missionar mit der Zeit. Und daraus folgt dann in zwingender Logik, wer die Welt nicht so sieht, dem fehlt entweder die richtige Information oder er ist voreingenommen oder er kann halt nicht vernünftig denken. Wie das so ist. Und die Wissenschaftler nannten das einen naiven Realismus. Also Realismus, weil sie ein Phänomen richtig wahrnehmen, aber naiv, weil sie sich selbst nicht einbeziehen. Also, Menschen können mitkriegen, natürlich sind alle von ihrer Kultur geprägt und von ihren Erfahrungen, die sie im Leben gemacht haben. Das wissen wir. Und wir werten jetzt nur diese Einflüsse unterschiedlich. Meistens ist es so, dass wir bei unserer Kultur davon ausgehen, dass das eine Quelle der Weisheit und Erleuchtung ist. Bei denen von unseren Gegnern gehen wir davon aus, dass diese Kultur eher bei ihnen zu Vorurteilen und Ressentiments geführt hat. Wir können uns sogar vorstellen, ja, dass die anderen, dass wir vielleicht genauso an ihrer Stelle handeln und denken würden. Was wir uns anscheinend nicht vorstellen können, ist, dass sie Recht haben und wir nicht Recht haben. Also, es ist wie bei optischen Täuschungen, ich erkenne dieses Phänomen, aber ich kann es auf mich nicht beziehen. Nun haben sie weiterhin geforscht und haben dann festgestellt, also, der Einfluss von Wissen wird völlig überschätzt. Oft erklären wir uns ja die falschen Meinungen mit Unwissen. Man müsste den anderen nur genug Fakten vorlegen. So, dann müsste doch der Irrtum endlich beseitigt sein. Führt ganz selten zum Erfolg. Der Einfluss von Wissen wird überschätzt. Nicht das Unwissen ist das Problem, sondern das Halbwissen, haben sie festgestellt. Wer nichts weiß, macht sich selten was über seine Fähigkeiten vor. Wer aber etwas weiß, der hingegen schon. Also, da haben ein paar Psychologen Folgendes demonstriert. Die haben Versuchsteilnehmer genommen und haben ein paar ganz einfache Fragen gestellt. Wie funktioniert ein Reißverschluss? Oder ein Dosenöffner? Also oder ein Tachometer? Und die Beschreibungen waren dann so dürftig, dass sie sagen, das ist ja erstaunlich, denn alle Versuchsteilnehmer haben gesagt, ja, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie die funktionieren. Und dann haben sie gesagt, gut, zeichne mal auf. So, dann haben sie in einem anderen Versuch die Teilnehmer gebeten, auf einem Fahrrad, was skizziert war, ein paar Teile einzuzeichnen. Zum Beispiel waren 36 von 80 nicht in der Lage, Kette und Pedal korrekt zu positionieren. Die schwebte dann irgendwo. Hätte kein Antrieb funktioniert. Falls ihr jetzt gelacht habt, nehmt Papier und skizziert meine WC-Spülung. Daran scheiterten nämlich die Nächsten. Und dieses Halbwissen, dass ich denke, ja klar weiß ich, wie das funktioniert, wenn ich es zeichnen soll, merke ich, ja. Das setzt sich jetzt genauso fort dann bei Steuersystemen und Klimaerwärmung. Dabei ist es nicht so, sagen sie dort, dass sie bewusst aufschneiden. Sie erliegen tatsächlich der Illusion, etwas zu verstehen, was sie nicht verstehen. Und erst wenn sie eine genaue Erklärung liefern sollen, bricht das oberflächliche Wissen zusammen. Einer von den Versuchsteilnehmern sagte, also ich ahnte ja gar nicht, wie wenig ich über diese Dinge wusste, bevor ich sie zeichnen sollte. Und dann stellten sie weiterhin fest, dass also tendenziell jeder der Menschen etwas parteilich ist. Sie sagten, wir sind blind gegenüber unserer eigenen Parteilichkeit, obwohl wir sie im Alltag beobachten könnten. Der eine hat es im Badezimmer entdeckt. Wenn unsere Personenwaage schlechte Nachrichten liefert, springen wir ab und dann wieder auf, nur um sicherzugehen, dass wir die Anzeige nicht falsch gelesen haben. Wenn die Waage gute Nachrichten liefert, lächeln wir und gehen unter die Dusche. Interessant. Und dann haben sie noch was festgestellt. In verschiedenen Gruppen, die etwas diskutieren sollten, die gleichen Tatsachen, die Intelligenz wirkte sich nicht darauf aus, dass jemand etwas einsah. Es war eher im Gegenteil. Oft galt Folgendes: Je höher der Bildungsgrad, desto extremer die Position. Offenbar brauchten die Kontrahenten ihre beachtliche Denkfähigkeit nicht in erster Linie, um die Gegenargumente zu prüfen, sondern um sie zu widerlegen. Sie haben also noch bessere Argumente gesucht, um ihre Position zu verteidigen. Dafür brauchten sie ihre ganze Intelligenz. Das hat mich jetzt doch ganz schön beeindruckt. Leute ließen sich übrigens relativ schnell überzeugen bei Meinungen, die jetzt ihr persönliches Leben fast gar nicht betrafen. Also wer denn jetzt wirklich die Glühbirne erfunden hat, da ließen sich alle schnell überzeugen, war das jetzt Edison oder Swan, recht egal. Aber bei allem, was das Leben betrifft, politische, andere Ansichten, Standpunkte betraf, da war es ganz schwierig. Das ist ernüchternd, aber es ist kein neues Phänomen. Wir haben ein deutsches Sprichwort. Der Wunsch ist der Vater des Gedankens oder sogar der Gedanken. Da steckt das dahinter, dass ganz häufig hinter unseren Gedanken zuerst Wünsche stecken. Und die treiben die Gedanken dann in die Richtung. Wir möchten es genau so. Und deswegen sehen wir es auch als so an. Menschen denken und entscheiden auch in großen Weltfragen nicht nur aufgrund von sachlichen Argumenten, sondern Wunschdenken, Emotionen, manchmal Aggressionen. Unsere Ideologien spielen eine viel größere Rolle, als wir wollen. Und manchmal auch unsere Sturheit, ne? Also unser Beharrungsvermögen, könnte man positiv sagen. Vor über 2600 Jahren, da klagte ein Prophet öffentlich über diesen unbegreiflichen Sachverhalt. Interessant, Jeremia, so hieß dieser Prophet, der sagte, dass sogar Gott es unbegreiflich und verrückt findet. Das war in Israel und er sprach die ganze Gottesvolk-Bevölkerung damals an. Jeremia 8, Jeremia predigt, so spricht der Herr. Wenn Menschen hinfallen, stehen sie dann nicht wieder auf? Wenn sie einen falschen Weg eingeschlagen haben und ihren Irrtum erkennen, kehren sie dann nicht wieder um? Warum also halten die Menschen in Jerusalem stur an ihrem Irrtum fest und halten sich von mir fern? Sie wollen nicht umkehren. Ich lausche ihren Gesprächen und was höre ich? Keiner spricht die Wahrheit. Es gibt auch keinen, der seine bösen Taten bereut, sodass er sich fragt, was habe ich nur getan? Nein, alle jagen auf ihrem Irrweg weiter wie Pferde, die sich in die Schlacht stürzen. Der Storch weiß, wann es Zeit ist, umzukehren, ebenso Taube, Kranich und Schwalbe. Die wissen, wann es Zeit ist. Sie alle kehren jedes Jahr zur rechten Zeit zurück, aber mein Volk hat völlig vergessen, was ich ihnen geboten hatte. Wissen Sie, als ich Jugendlicher war, habe ich diese Stellen schon mal gelesen. Im Jugendkreis haben wir öfters uns damit so beschäftigt. Und ich dachte, dieses seltsame Volk Israel, wie können die nur? Hey, die haben die Propheten, die haben die Wunder erlebt. Also echt, ich würde das schon anders machen, ne? So, wisst ihr, worin ich gerade, was ich gerade bewiesen habe? Ich bestätige leider wieder die Ergebnisse der Wissenschaftler. Wir werden immer wieder glauben, dass wir selber die Dinge ganz objektiv und vorurteilslos sehen, obwohl wir wissen müssten, dass das sehr unwahrscheinlich ist, angesichts der Tatsache, dass alle das denken. Die Meinung zu ändern, finden wir großartig, solange es die anderen tun. Weise Leute haben mal gesagt, es gleicht geradezu einem Wunder, wenn Menschen ihren falschen Standpunkt verlassen, umdenken, sich an Gott orientieren, vielleicht, weil sie ihn bisher nicht wahrgenommen haben. Oder vielleicht, weil sie andere Vorstellungen von ihm hatten. Das ist, als wenn im dunklen Raum plötzlich Licht angeht. Anders als Jeremia hat Jesus einmal sogar gejubelt über dieses Phänomen. In der Bibel wird ja auch Offenbarung dazu gesagt. Das ist eben nicht das, was ich machen kann, sondern dass Gott mir etwas deutlich macht, auch über mich. Da jubelt Jesus, Matthäus 11, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Also, nach all dem, was ich euch jetzt erzählt habe, jetzt begreife ich endlich, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Häufig fahr ich, weil Gitti und ich den Eindruck haben, dass ich mich eigentlich ganz gut orientieren kann. Interessanterweise, ab und zu vergurke ich mich, also verfranse ich mich, oder wie heißt das hier? Verfahren, dankeschön. Ich habe manchmal Mühe, umzudrehen. Dann sage ich, nee, lass uns mal weiter versuchen. Bist du sicher, dass der Weg... Ja. Aber wir könnten doch einfach mal fragen. Ach nee, mache ich nicht so gern. Also, meiner Frau, glaube ich, fällt es leichter, einfach mal Leute zu fragen an der Seite, als mir. Ist das nicht ein Ding? Ich glaube, jetzt verstehe ich allmählich, was da eigentlich in mir vorgeht. Also, ein spannendes Thema, was ich da habe. Ich bitte euch also, mir noch ein kleines paar Schritte gedanklich zu folgen. Orientierung in unsicheren Zeiten. Orientierung. Die Orientierung, weiblich, da habe ich auch drüber nachgedacht. Genau. Also, was steckt in diesem Wort Orientierung drin? Fällt euch da was auf, was da drin vorkommt? Orient, ganz genau. Dachte ich, oh, das ist ja lustig. Genau, und das meint die Orientierung nach Osten. Das ist nicht eine politische Gesinnung, sondern Himmelsrichtung. Das Ganze stammt aus dem Bauwesen, und zwar aus dem Bau von Kirchen. Kirchen wurden nämlich orientiert, das heißt geostet. Das Ganze kommt aus dem Lateinischen, aus der lateinischen Sprache Oriens für aufgehend. Aufgehend, was verbindet ihr damit? Ja klar, also wo geht die auf? So, genau, also es steht für Morgen und es steht für Osten. Okay, und jetzt war es so, dass die Kirchen in früheren Jahrhunderten ganz häufig, in Europa mindestens, geostet wurden. Man kann das wahrscheinlich bei alten Kirchen ganz gut nochmal nachprüfen. Die Frage ist aber, warum? Ihr habt ja wahrscheinlich schon mal gehört, also Juden orientieren sich beim Gebet Richtung Jerusalem, Muslime orientieren sich Richtung Mekka. Bei Christen war es immer so, dass sie sich nicht an einem Ort orientieren, sondern an einem Geschehen. Ihr habt eine Orientierung, die Anbetung hat uns mit reingenommen, auf Christus, auf das Kreuz, auf den auferstandenen Christus und sein Leiden hin. Die Kirchen in vergangenen Zeiten wurden Richtung Osten gebaut, weil der tägliche Sonnenaufgang, der neue Tag, erinnert an die Auferstehung von Jesus Christus. Das, was damit begonnen hat. Und der Morgenstern, der kurz vor dem Aufgang, also im Osten, erscheint, das ist ein Sinnbild auch für das Wiederkommen. Die Wiederkunft von des Messias, das sich eben schon abzeichnet. Also Auferstehung und Wiederkommen. Darauf ist christliche Gemeinde ausgerichtet. Also, wenn in früheren Zeiten die Leute in die Kirche kamen, müde oder schlapp, wie auch immer, dann geschah sozusagen, wenn sie sich hinsetzten, schon eine Orientierung, nämlich so wie sie saßen, haben sie in Richtung eines Geschehens geschaut. Und die kleine Predigt, die sozusagen geschah, war, schau angesichts von deiner Krankheit und dem Sterben, was dich prägt, auf den, der den Tod besiegt hat und auf die verheißene Auferstehung. Orientiere dich angesichts von den Katastrophen, die ja Christen durch alle Zeiten auch schon mitgetroffen haben. Orientiere dich nicht an der Zerstörung und dem Untergang, sondern an dem Aufgang. Und an dem, der wiederkommt und der alles in Ordnung bringt. Interessant. Also, deshalb sprachen wir beim Orient auch dann vom Morgenland und bei uns vom Abendland, genau. Heute benutzen wir ja das Wort orientieren ein bisschen ohne die Ostausrichtung, sondern allgemein für alles, was unsere Ausrichtung betrifft, unsere Haltung manchmal auch, bis hin dazu, wie ist denn mein Leben ausgerichtet? Ein Gesprächspartner vor 2 Wochen, der erzählte mir, mein Lebensziel bestand früher in 2 Worten, Bier und Bildschirm. Ich finde, das ist auch eine klare Orientierung. Also zeigt sich auch eine Ausrichtung. Ne? Das Ganze kann man ein bisschen modifizieren. Er hat das so als Mann gesprochen. Ich denke, das lässt sich anpassen auf Schokolade und Serie. Das hat auch was. Das lässt sich auch eine ganze Weile auch so leben. Und dann geschieht ein großer Stromausfall. Und das bedeutet automatisch eine Krise. Und entscheidend in der Krise sind jetzt die Fragen, die ich mir stelle. Also eine Frage könnte sein, oh, wie komme ich jetzt an die Fortsetzung ran? Andere Frage könnte sein, gibt es ein Leben im Jenseits, also jenseits des Bildschirms? An dem Beispiel will ich verdeutlichen, eine Krise ist ja zunächst was Unangenehmes. Es ist vielleicht sogar was Gefährliches, weil wir aus dem Gleichgewicht geraten und unsere Routine durcheinander kommt. Es funktioniert nicht mehr, wie ich bisher das gemacht habe. Aber es ist eben auch eine Chance, Fragen zu stellen, die ich mir vorher noch nicht gestellt habe. Krisen können Wendepunkte sein und wir entscheiden häufig darüber, ob wir dadurch besser oder ob wir dadurch bitter werden. Also Krisen sind aber so unangenehm, dass ich sie möglichst schnell loswerden will. Vor allem das unangenehme Gefühl. Also darin liegt eine große Gefahr, denn wenn ich die Gefühle loswerden will, versuche ich meistens sie zu betäuben. Es fällt euch sicherlich was ein, was man da so machen kann. Und wenn ich schon nicht die Gefühle betäube, dann versuche ich schnell zu handeln, um rauszukommen und mache häufig das, was ich in meinen alten Verhaltensweisen immer gemacht habe. Sprich, ich wiederhole wieder das Gleiche, wie ich immer schon gelebt habe. Es liegt ja auch nahe, weil ich das bisher die Jahrzehnte meines Lebens eintrainiert habe und es auch irgendwie geklappt hat. Im Jahr 2006 hatte ich plötzlich mit Lebensmüdigkeit zu kämpfen. Ich war verheiratet, ich bin verheiratet, aber da war ich auch schon verheiratet. 3 Kinder, ein Beruf, der mir berufen war, nämlich Gemeindepastor. Ich liebte Jesus. Eine große Gemeinde, vielen Leuten, denen ich weiterhelfen konnte. Wir haben miteinander Ziele formuliert, die wir erreichen wollten. Und dann diese innere Krise. Wusste niemand. Die war aber so schwer, dass ich auf Anraten meines Nervenarztes, eines Christen, Abstand in einer psychotherapeutischen Klinik gesucht habe. Die wurde mir dann verschrieben. Diagnose: Erschöpfungsdepression. Landläufig sagen Leute Burnout. Und ich lernte, dass es nicht darum geht, meine Symptome loszuwerden. Also an dem einen Tag brüllende Kopfschmerzen. Ich gehe zu einem leitenden Arzt und sage, kann ich irgendwas bekommen? Und er sagte, nee, Herr Hinz, Sie bekommen nichts. Also ich werde erstmal so ein Hals. Sagte, wissen Sie, ich gehe von Folgendem aus. Wenn Sie all das mitmachen hier, sind in 2 Wochen die Kopfschmerzen weg. Na, das ist eine Perspektive. Toll. Also war tatsächlich so. Das, was ich an Verspannung, an Krämpf, was weiß ich, innerlich abspielte, wirkte sich bei mir körperlich aus. Also, Burnout, Erschöpfungsdepression bedeutet, ich muss mein Leben verändern, meine Verhaltensweisen nochmal neu orientieren. Und mein Argument war, Leute, das geht aber nicht, weil es doch erstens wichtig ist, was ich tue, und zweitens ist es richtig. Das, was mir drohte, wenn ich wieder zurückkam, war der sogenannte Jojo-Effekt. Der ist, glaube ich, recht berühmt. Eventuell gibt es jemand, der das aus dem Bereich von Diäten und Gewichtabnahme kennt. Aber sowas, ich weiß, sowas interessiert euch jetzt gar nicht. Aber, also, ich erkläre es. Dann nimmt jemand innerhalb von 4 Wochen 5 Kilo ab. Er nimmt sich das Ziel vor. Und dank eiserner Disziplin, mehr Bewegung, gesünderer Ernährung, wird das Ziel erreicht. Und jetzt setzt der Jojo-Effekt ein. Nämlich das ursprüngliche Gewicht ist in 0,x, zack, wieder drauf. Der Fehler ist die falsche Zielsetzung. Nicht die Gewichtsabnahme darf das Ziel sein, sondern die Umstellung meines Verhaltens zum Beispiel zu einer dauerhaften anderen Ernährung. Also bei mir bedeutete der Jojo-Effekt, wieder in eine 60-Stunden-Arbeitswoche hinein zu geraten, in der ich mich für alles verantwortlich fühle. Was meine Gemeinde auch durchaus begrüßte. Ich musste lernen, mich meinen eigenen Befindlichkeiten nicht nur zu stellen, sondern sie wahrzunehmen und damit aufzuhören, es jedem recht machen zu wollen. Ich sollte mich Konflikten stellen und ihnen Raum geben, statt sie aus Angst zu vermeiden oder sie zu übertünchen. Da war ich recht gut drin. Die Krise war extrem unangenehm und die Fragen, die störten mich und das Bild, das ich von mir hatte, das war am Zusammenbrechen. Der Schmerz aber, der motivierte mich, mich neu zu orientieren. Also ich musste über mich selber nachdenken, wer bin ich, was bin ich eigentlich noch, wenn ich nicht Pastor bin? Ganz gefährliche Frage für mich. Und wohin zieht denn mein Leben? Ich dachte ja, das sei doch alles geklärt. Und vor allen Dingen bin ich mit dem wahren Gott unterwegs. Und ich hatte keine große Lust auf diese Fragen. Aber eine gute Bekannte erklärte mir damals, die Ähnliches durchhatte, Andreas, verschwende keine wertvolle Zeit, indem du dich dagegen wehrst, sondern lass dich mal auf diese Fragen ein. Wir denken ja heute über Orientierung in unsicheren Zeiten nach. Und angedeutet sind damit nicht die Problemfälle nur unseres eigenen Lebens. Manche Verluste, manches, was schiefläuft. Die Gedanken dahinter sind chaotische Ereignisse, die eben ganze Gruppen, Gemeinden, ganze Völker treffen. Pandemien, Kriege, Inflation, Naturkatastrophen, Energiekrise, was wir da so haben. Lauter Zeug, das das Potenzial hat, uns orientierungslos zu machen und sehr unangenehme Empfindungen mitzubringen. Wisst ihr, ich habe im letzten 2 Jahren selten so häufig in Zeitungen gelesen, zum Beispiel, wir haben uns getäuscht oder die Sinne im Westen waren vernebelt oder die Politiker erleben gerade einen Crashkurs in Sachen Realismus. Was war denn vorher? Oder wir müssen eingestehen, wir sind Wunschdenken gefolgt. Interessant. Jetzt sind alle verunsichert und müssen sich orientieren und sich die Frage stellen, bin ich einer Illusion gefolgt? Ich habe eine bemerkenswerte Anweisung gefunden in einem Handbuch für Pfadfinder und für Wildnisfahrer. Verhaltensregeln beim Verlaufen und Verirren. Was würdet ihr sagen? Was ist das Wichtigste als Gruppe, wenn man sich so ein bisschen verirrt hat und die Orientierung weg ist? Vorschläge? Nachdenken, Kompass. Gut, gut. Ja, ja. Also ich tät beten, sehr schön. Genau, der erste Rat, der in diesem Wildnisfahrer von dem sehr erfahrenen steht, ist Ruhe bewahren. Die wichtigste Maßnahme, nochmal betont, ist das Ruhe bewahren. Keine Kurzschlusshandlung. Jede Panik, jede aufkommende Verzweiflung ist zu unterdrücken, formuliert das. Wegen der unsicheren Zeiten und weil er offensichtlich sehr erfahren ist, was in den Zeiten mit unseren Gefühlen passiert. Nein, die Gefühle sind an der Stelle nicht sehr hilfreich. Nimm sie wahr, aber folg ihnen nicht. Und diejenigen, die jetzt auf Panik machen, sind häufig gar keine guten Hilfsberater. Am besten sagt er, wenn die Gruppe an dem Tag, an dem der erschreckende Tatbestand des Verirrens festgestellt wurde, ein Lager bezieht, um sich zu beruhigen, neuen Mut zu schöpfen und sich auf das Kommende vorzubereiten. Interessant, man denkt doch, oh, man muss doch jetzt ganz schnell, ne? Also verirrt haben sich wahrscheinlich die wenigsten von euch, aber vielleicht mal verfranst. Erinnert euch mal an so eine Gelegenheit. Was war, als ihr keine Orientierung mehr hattet, was war an der Situation wirklich hilfreich? Was hat euch wieder zurückgebracht? Und was war gar nicht hilfreich? Die meisten vermutlich haben da interessante Erfahrungen. Ich hätte ja Lust, das auszutauschen, aber die Zeit, glaube ich, haben wir nicht. Aber da könnt ihr mal an euren Erfahrungen anknüpfen und sagen, das lässt sich doch vielleicht für unser Leben auch übertragen. Also ich mache so, ich erzähle euch mal von meiner. Ich kann mich ja gut orientieren, habe ich ja erzählt, ne? Meine Erfahrung im finnischen Wald bei den Flitterwochen. Gerade frisch verheiratet und Finnland. Und wir sind angekommen da an so einer schönen kleinen Blockhäuschen, wo wir waren. Und ich ging ja davon aus, ne? Ich kann mich ja gut orientieren. Damals gab es aber noch keine Handys. Also, hatte auch die Ausrüstung da gelassen, wir wollten ja nur mal spazieren gehen. Und dann sah ich von dem Weg aus schöne Pilze. Und was für welche? Okay, wir sind runter, Pilze. Oh, noch welche. Noch welche. Was macht man beim Pilzesuchen, ne? Was guckt man nicht? Ja, wo es hingeht, ganz genau. Man guckt auf die Pilze. So, nach dem etwa achten Pilz, so voll, dachte ich, Moment. Es sah alles gleich aus. Es war leicht nebelig. Himmel war nicht zu sehen und ich dachte, okay, mein Gefühl sagt mir, da sind wir hergekommen, gehen wir in die Richtung. Dann sind wir 100 Meter weit gegangen, da kam auch kein Weg. Und allmählich begann ich sehr unruhig zu werden. Also Ausrüstung nicht dabei, keine Karte, kein Kompass. Wir sind dann kontinuierlich tatsächlich in eine Richtung gegangen. Und wir kamen irgendwann an eine Stromtrasse mitten im Wald. So, an der sind wir dann, mussten uns auch entscheiden, in eine Richtung weitergegangen, kamen irgendwann zu einer Siedlung und dann fand sich das Ganze. Aber ich habe gemerkt, es ist beängstigend, auf einmal nicht mehr zu wissen, wo es eigentlich lang geht. Und ich habe gelernt, dass ich meinem Orientierungssinn nur beschränkt vertrauen darf. Was sehr hilfreich ist, jetzt drehe ich manchmal doch eher um. Ich hatte es formuliert, Orientierung in unsicheren Zeiten mit Hoffnung und Widerstandskraft. Das, was wir dazu auch hören sollten, ist, es braucht immer für Orientierung Selbstverantwortung. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der ganz viele Lobbygruppen uns den Eindruck vermitteln, dass unser Land voller Opfergruppen ist und die sofort Unterstützung fordern. Wenn eine Gesellschaft Widerstandsfähigkeit gewinnen soll, dann schafft sie das nur, indem jeder Bürger sich sozusagen als selbst mitverantwortlich wahrnimmt. Ein Opfer wartet immer darauf, dass man ihm hilft. Nur wenn du weißt, du kannst handeln, du musst Orientierung suchen, fördert das und fordert das, dass du dir selbst diese Fragen stellst und es nicht an Alexa delegierst oder an den Navi oder an den Staat. Es beginnt also mit einer Mühe, einer gedanklichen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, wenn ich Widerstandskräfte suche, heute wird ja häufig das Wort Resilienz benutzt, und Hoffnung. Die wollen beide eingeübt und aufgebaut sein, erprobt sein, bevor es zur Krise kommt. Deswegen sind manchmal auch diese kleineren persönlichen Krisen auch hilfreich, weil unsere Hoffnung dadurch stärker wird, wenn sie sich bewährt. Da gibt es ein uraltes Beispiel, das uns das illustriert, was Widerstandskraft ist. Jesus erzählt das. Am Ende von seiner Gleichnisrede. Er sagte ja damals, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, also orientiert, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, also Krise, richtig heftig, unsichere Zeiten, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Ihr wisst, die Umkehrung kommt auch. Die Bibel scheint ein ganzes Arsenal an Beispielen für Widerstandskraft zu haben. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, da wird das auch gesagt. Gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut, dessen Hoffnung Jahwe ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün und frisch. Es geht also um ein Ziel, das wir nicht kurzfristig erreichen. Bei Widerstandskräften und bei Hoffnung. Wir müssen sie immer wieder neu leben. Und dadurch werden sie stärker und stärker. Und wir gewinnen sie nicht durch Wissen und wir gewinnen sie nicht durch Studium, sondern nur, indem wir sie anwenden auf unser Leben. Darf ich noch einen Schritt weitergehen? Also wofür brauchen wir Orientierung? Drei verschiedene Ebenen. Wenn wir jetzt alle aufbrechen, nicht zum Mittagessen, sondern eine Radtour machen würden. Ja? Wofür brauchen wir Orientierung? Also erste Orientierung wäre erstmal das Miteinander. Alle steigen aufs Fahrrad. Und dann müssten wir erstmal kurz aufmachen, dass wir nicht einander rammen bei der Radtour. Das sind nicht unsere Werte, sage ich mal. Ne? Also dann bauen wir einen Unfall. Wir müssen uns aneinander orientieren. Und da herrscht dann auch bei allen ganz schnell die gleiche Meinung. Also andere umfahren geht gar nicht. Es soll allen Freude machen, alle müssen einander aufpassen. Wenn wir das übertragen, haben wir die Orientierung hier, wie Völker miteinander umgehen können oder eben auch nicht. Zweite Orientierung. Diese Orientierung reicht noch nicht aus. Ich merke schnell, dass wenn ich einen Platten habe. Also, ich bin zwar fair mit den anderen unterwegs, aber ich habe auf mein eigenes Fahrrad nicht geachtet. Ich habe es nicht kontrolliert, nicht in Ordnung gebracht, gefrühstückt habe ich auch nicht. Und das zeigt sich auf einer Radtour recht schnell. Ich muss mich auch an meine eigene Person orientieren. Ich habe euch dieses Beispiel erzählt aus meiner Zeit als Pastor. Ich musste begreifen, dass ich nicht nur mich an Jesus orientiere und nicht nur an den anderen der Gemeinde, sondern ich muss auch auf meine Person achten, nämlich auf meine Grenzen. Ich dachte immer, wenn eine Not da ist, muss ich immer. Jeder von uns hat auch von Gott gesetzte Grenzen und es ist gut, die zu beachten. Ich muss mich mit mir auseinandersetzen, dass ich selbst auch in Ordnung komme, sonst geht es eben manchmal nicht mehr weiter. Wie funktioniere ich denn? So, und in den Medien, wenn es Hilfestellung zum Orientieren gibt, dann geht es häufig um diese Ebene von Orientierung oder um das Miteinander. Es fehlt aber noch eine entscheidende Orientierung. Wohin fahren wir denn eigentlich? Also, was ist der Sinn der ganzen Reise? Wir können zwar unfallfrei und nett zusammen unterwegs sein, auch mit fitteren Rädern unterwegs, und es wird trotzdem als Fehlschlag angesehen werden, wenn ihr statt im Eiscafé in Reutling auf einmal irgendwo auf der Alp in einem Eiskeller landet. Dann sagt er, ja, aber eigentlich hatten wir uns was anderes vorgenommen. Nicht Eiskeller, sondern Eiskaffee. Ich möchte euch gerne persönlich zum Thema noch meine Haltung weitergeben. Ich persönlich erlebe die Beziehung zu Gott als einen Halt in den Krisen, die ich bisher erlebt habe. Ich habe auch etwas, was vorhin im Lied vorkam, Gott, du bist meine Hoffnung. Das habe ich neu buchstabiert, auch im Blick auf die Uckermark und unseren Dienst. Ich bin manchmal rangegangen, ich habe Hoffnung. Was ist, wenn diese Hoffnung auf einmal wegknackt und du merkst, du kannst gar nicht mehr hoffen, zum Beispiel in der Depression? Dann mache ich mich daran fest, an dem, was Jesus hofft. Er hofft. Und daran orientiere ich mich, wenn meine Gefühle gerade nicht so da sind. Was für ein Trost, dass Gott Hoffnung hat, bis ich es auch selbst wieder sehen und fühlen kann. Was für eine Hilfe für mich, dass Gott Jesus mich und uns mit Hoffnung anschaut. Als Kind habe ich schon viel gehört und gewusst über den christlichen Glauben, aber Festigkeit für meine Person gewann ich erst, indem ich entschied, Jesus Christus zu vertrauen und der Glaube zum persönlichen Vertrauensverhältnis wurde. Wisst ihr, Wissen alleine vermittelt keine Hoffnung, eine Beziehung sehr wohl. Eine Beziehung kann mich anstecken mit Hoffnung. Das Wissen alleine schafft das häufig nicht. Zum Beispiel steckt es mich an, wenn einer den Weg kennt, wenn mich ein anderer mit Hoffnung ansteckt, wenn einer in der Gruppe bedächtig ist und sagt, ihr Lieben. Und das geschieht, wenn ich an Jesus glaube. Ich orientiere mich an ihm. Und manchmal in diesen Zeiten, wenn auch eine Gesellschaft durcheinander ist, ist es auch den Gemeinden sind Menschen gegeben. Ich denke an Menschen mit einer Erfahrung und einer Gabe, auch von Lehrern, die manchmal viel ruhiger daherkommen als manche anderen, die Panik machen. Es ist gut dann auf Lehrer oder Hirten, die sich über Jahre um uns gekümmert haben, zu hören, sie ernst zu nehmen. Die Bibel erlebe ich als zuverlässigen Kompass, der mir hilft, diese Richtung zu halten. Und in der Bibel finde ich alle diese drei Ebenen. Gesunder Umgang mit mir selber, der Zuspruch, wer ich bin, die Orientierung für das Zusammenleben mit anderen Menschen und eben auch die Ausrichtung und versöhnlich mit dem unvergänglichen Gott. Wie kann ich aber beurteilen, ob das auch zuverlässig ist für die Herausforderungen, in denen wir heute oder morgen stehen? Die sind ja vielleicht doch ganz anderer Qualität. Ein Blick in die Geschichte. Ein ganzes Volk, nämlich das jüdische Volk, hat durch die Orientierung auf den ewigen Gott Widerstandsfähigkeit und Hoffnung bekommen. Und damit haben sie die schrecklichsten Krisen, die sie erfahren mussten, bewältigt, überlebt. Jetzt hat einer vielleicht zu Recht eine Nachfrage und sagt, Moment, hast du nicht am Anfang von der Ansprache gesagt, dass da ein Jeremia war, der sagte, dass sie genau das nicht machten? Also, dass der frustriert geklagt hat, dass dieses Volk eben gerade sich nicht an Gott orientiert. Also was denn nun? Ja, das Volk als Ganzes kam vor 3000 Jahren dadurch in die Krise, dass alles kaputt ging, woran sie ihre Sicherheiten festgemacht hatten. Ihr Irrtum führte in die Katastrophe. Aber als alles chaotisch war und alles weg, was ihnen vorher eine falsche Sicherheit vorgegaukelt hatte, der Wohlstand, ihr Tempel, der König, die Verträge mit anderen Völkern, das Land, da erinnerten sie sich an diesen traurigen, aber einprägsamen Propheten und dachten nochmal neu darüber nach. Vielleicht, so etwa haben sie sich gesagt, müssen wir ja noch einmal aufrichtig den unsichtbaren Gott suchen. Und dieser wiedergefundene Glaube, der gab ihnen diese erstaunliche Widerstandskraft und Hoffnung gegen Feinde, die sie vernichten wollten. Bis es zu einem Neuanfang kam. Und das Ganze ist die Geschichte des Alten Testaments. Die Bibel ist ja eine ganze Sammlung von Geschichten und wir können sozusagen dort beobachten, wohin eine bestimmte Haltung führt. Und zwar nicht nur in der nächsten Woche, sondern über eine ganze Generation, manchmal über mehrere Generationen hinweg. Wo endet denn das? Das gibt es meines Wissens in keinem anderen Schriftstück, in keinem anderen Buch. Diese Schriften wurden zusammengestellt mit diesem Anliegen, damit Menschen einen Kompass haben, der sogar noch im Chaos zuverlässig ist. Und darum suche ich dort immer wieder nach Orientierung, gerade in unsicheren Zeiten. Ich habe angefangen mit dem hellen Morgenstern. Ich weiß nicht, ob Jesus dieses Bild mit dem Morgenstern benutzte, weil die meisten den Morgenstern verschlafen. Naja, der ist halt im Dunkeln noch, ne? Es ist kurz bevor der Tag anbricht. Man muss zuerst wach sein, um sich am Morgenstern zu erfreuen. Das war ja auch in ersten Christenheit immer das Bild, ne? Christus ist erschienen. Werdet wach. Erweckung, erkennt, was da eigentlich geschehen ist. Wenn alles in Schieflage gerät, Katastrophen geschehen, das Interessante ist, der Morgenstern steht darüber. Auch wenn ein Krieg geschieht, ist er immer noch da. Auch wenn er nur zu bestimmten Zeiten sichtbar ist. Wenn wir viel hören von der Orientierung auf Zerstörung, wenn Angst um uns greift, häufig leben wir in einer Sichtweise, auch in unserem Land, dass wir denken, Mensch, es war doch bisher alles gut. Und jetzt auf einmal hält nichts mehr. Jetzt geht auf einmal alles verloren. Bisher hatten wir einen schönen Tag und auf einmal droht die Nacht. Die Bibel hat ja ein bisschen anderen Blick auf unsere Lage. Sie denkt von Gott her. Und sie sieht die Situation vorher nicht als Tag. Sie geht davon aus, dass Gott uns verdunkelt ist. Dass wir im Blick auf Gott, und zwar ganze Völker und Gesellschaften, in der Nacht leben. Und zwar die ganze Zeit schon so, bei all dem, was wir auch an Schönem erleben. Die Bibel beschreibt, dass die ganze Zeit unseres Lebens schon Nacht im Blick auf Gott geherrscht hat. Und vielleicht, dass wir die Nacht zum Tag gemacht haben. In verschiedener Hinsicht. Unsere Welt liegt mit all ihrer Schönheit eben doch im Dunkeln. Aber jetzt geht der Blick nach oben. Schaut, der Morgenstern ist schon aufgegangen. Orientiert euch an dem, der in tiefster Nacht erschienen ist. Und erinnert euch, was das bedeutet. Nicht der Untergang, sondern der Aufgang kommt. Untergehen müssen freilich alle Illusionen. Und natürlich werden sie sich irgendwann als unzuverlässig erweisen. Und natürlich kann Selbstbetrug nicht auf Dauer der Wahrheit standhalten. Und wenn wir von Sicherheitsversprechen enttäuscht werden, dann bricht nicht sofort die Welt zusammen, aber unser Wunschdenken. Und für alle Despoten und alle Verführer gilt, sie müssen alle wieder abtreten. Auch wenn es uns manchmal zu lange scheint. Und wir denken, Herr, wie lange denn noch? Die wirken so imposant und so dauerhaft, aber sie sind es nicht. Alle müssen wieder gehen. Unser Herr kommt. Was für eine Chance, sich jetzt an Jesus festzumachen. Der Morgenstern ist für alle weithin sichtbar. Und einer flüstert es dem anderen zu. Schau, die Nacht ist schon fast zu Ende. Und der Tag Gottes beginnt. Du darfst es wissen. Und manchmal, wenn du vielleicht nicht schlafen kannst, vor Sorgen oder was wird denn jetzt existenziell, dann gibt es trotzdem dieses Hoffnungszeichen, das Christus sozusagen uns an den Himmel gesetzt hat. Sagt, der Tag kommt. Orientierung in unsicheren Zeiten mit Hoffnung und Widerstandskräften. Der Glaube, der die Bibel als Kompass nimmt, der weiß etwas, was anderen verborgen ist. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Am Ende erscheint Jesus Christus auf der Bühne. Und zwar voller Leben und voller Würde. Und er kommt, um zu bleiben. Und was kaputt gegangen ist, das bekommt er gerichtet. Er kriegt es gerichtet. Er ist der Richter. Die Geschichte geht gut aus. Amen.